Es war der perfekte Tag. Der Tag war perfekt wie jeder andere auch. Und doch hat dieser Tag die Menschheitsgeschichte ein für alle Mal verändern sollen. In der Szene, die wir uns gemeinsam am Anfang anschauen wollen, sehen wir die Frau, wie sie vor dem Baum steht und sich mit der Schlange unterhält. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem einzigen Baum im Garten essen dürft? Hat die Schlange gefragt. Von den Früchten der Bäume im Garten essen wir, hat die Frau geantwortet. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, von ihr sollt ihr nicht essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Keineswegs, entgegnet die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Aber Moment einmal, waren Adam und Eva nicht eigentlich längst wie Gott? Gott hat sie in seinem Ebenbild geschaffen und ähnlicher hätten sie Gott ja gar nicht mehr werden können. Und doch, das, was die Schlange in der Situation sagt, das klingt so einleuchtend, so verführerisch, so verlockend. Die Schlange, der Satan, auch er hat ja einmal sein wollen wie Gott und der Versuch war zum Scheitern verurteilt und hat den einst so prächtigen Engel Tod und Verderben gebracht. Und jetzt steht diese Schlange vor der Frau und verspricht ihr, dass sie und ihr Mann auch sein werden wie Gott. Und was sie dazu tun müssen, ist einfach. Sie müssen sich nur über das eine Verbot, das Gott ihnen gegeben hat, hinwegsetzen. Nur ein einziges Mal. Und die Frau und der Mann glauben der Schlange. Sie vertrauen dem Wort der Schlange mehr als dem Wort Gottes. Für einen Moment lang hören sie auf zu glauben, dass es ihr Leben kosten wird, wenn sie Gottes Grenze übertreten. Und die Frau schaut den Baum an und sie sieht, dass der Baum gut ist zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen ist und dass er begehrenswert ist, Einsicht zu geben. Und sie nimmt von seiner Frucht und sie isst. Und sie gibt auch ihrem Mann bei ihr und auch er isst. Wie Gott würden sie sein, das hat die Schlange ihnen versprochen, aber es kommt anders. Sie werden Gott überhaupt nicht gleich. Statt wie Gott zu sein, können sie auf einmal nicht einmal mehr bei Gott sein. Gottes Gebot zu übertreten, hat sie dem Segen beraubt, den Gott für sie bereitgehalten hat. Und mit einem Mal sind die Menschen zum Tod verflucht. Aber bei dem heiligen Gott, bei dem Gott, der Sünde nicht ungestraft lassen kann, sehen wir neben seiner Heiligkeit noch einen anderen Wesenszug. Liebe. Die Sünde der Menschen bricht Gott das Herz. Und sein Plan ist die Errettung der Seelen. Aber wie? Wie kann Gott die Seelen der kaputten Menschen erretten, ohne seine Heiligkeit aufzugeben? Das ist ein Geheimnis, in das die Engel hineinzuschauen begehren. Aber was sehen die Engel? Jahrhundertelang sehen sie, wie eine Generation nach der anderen scheitert. Jahrhundertelang sehen sie, dass da kein Gerechter ist, auch nicht einer. Dass da keiner ist, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Dass alle abweichen, dass allesamt untauglich sind. Dass keiner da ist, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Gespannt versuchen die Engel zu begreifen, wie Gott die Seelen der Menschen retten will. Indem er sie Tiere opfern lässt? Wie kann das Blut eines Lammes einen Menschen von seinen Sünden reinwaschen? Und dann passiert's. Gott lüftet sein Geheimnis. Fassungslos müssen die Engel gewesen sein, als ihnen klar wird, wie Gott vorhat, die Seelen der Menschen zu erretten. Indem er selbst Mensch wird. Indem er Knechtsgestalt annimmt. Indem er gehorsam wird bis zum Tod am Kreuz. Worum geht es eigentlich in der Apostelgeschichte? Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Mit diesem Vers, den wir in den letzten Wochen immer wieder zitiert haben, beschreibt der Lukas eigentlich das Thema der Apostelgeschichte. Also worum geht's? Um die Apostel? Nein. Um die Entstehung einer neuen Sekte? Nein. Darum, dass die Gemeinde international geworden ist? Auch nicht. Wenn man die geistliche Perspektive der Apostelgeschichte ausblendet, dann wirkt das vielleicht so. Aber kann man die geistliche Perspektive ausblenden? Ist nicht mit der Art und Weise, die Lukas schreibt, raubt einem damit nicht jede Möglichkeit, diese Perspektive auszublenden? Und wenn man die geistliche Perspektive eben nicht ausblendet, sondern berücksichtigt, dann geht es in der Apostelgeschichte doch eigentlich darum, worum es Gott schon immer ging. Es geht um die Errettung der Seelen. Die Apostelgeschichte ist Teil des Berichtes des größten Rettungseinsatzes der Menschheitsgeschichte. Zeichen und Wunder erwähnt die Apostelgeschichte fast nebenbeiläufig, um in irgendwelchen Nebensätzen damit den Predigten einzuleiten. Große Predigten, die alle das Gleiche predigen. Das Evangelium. Kehrt um, tut Buße. Warum? Weil es Sinn macht, weil es eine Möglichkeit gibt, weil es eine Chance gibt, umzukehren und Buße zu tun, weil Gott einen Weg geschaffen hat, um zu ihm zurückzukommen. In Jerusalem, Samaria und Judäa waren die Jünger Zeugen und haben davon gepredigt. Aber im Kapitel 10, das wir uns heute anschauen wollen, zeigt sich endlich das wahre Ausmaß von Gottes Rettungsmission. Folgen wir also der Erzählung, die der Lukas uns liefert. Inzwischen hat sich die Gemeinde von Jerusalem über Judäa bis nach Galiläa und sogar Samaria ausgebreitet. Samaria, dass dieser Abschaum Anteil am Reich Gottes haben sollte, das war für die Juden undenkbar. Aber es war so. Gott hat es unmissverständlich klar gemacht. Genau wie die Juden haben auch die gläubig gewordenen Samariter den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt zieht Petrus durch die Gegend, vermutlich um Geschwister zu besuchen, die nicht in Jerusalem wohnen. Und so kommt er nach Lydda. Heute unter Lod oder Al-Lud bekannt, liegt die Stadt etwa 50 Kilometer von Jerusalem entfernt in Richtung Mittelmeer. In Lydda findet Petrus gläubige Geschwister. Aber er findet auch jemand anderen dort. Aeneas, einen Mann, der seit 8 Jahren gelähmt war. Jesus Christus heilt dich. Mit diesen Worten begrüßt Petrus den Mann und fordert ihn auf, aufzustehen. Und der Mann ist gesund. Die Bewohner der Gegend sind außer sich. Viele finden durch dieses Ereignis zum Glauben an Jesus Christus. Aber der Höhepunkt der Erzählung ist damit noch lange nicht erreicht. Lukas fährt seinen Bericht fort, indem er unseren Blick auf eine neue Stadt lenkt. Joppe. Heute Jaffa, Tel Abib oder Tel Aviv, etwa 30 Kilometer von Lydda entfernt am Mittelmeer liegend. Und auch dort leben gläubige Menschen, unter anderem eine Jüngerin mit dem Namen Tabitha. Was ist eigentlich eine Jüngerin? Ich habe den Begriff einmal auf der Wikipedia nachgeschaut und dort steht, ein Jünger ist jemand, der sich einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit ihres Wirkens und Lehrens anschließt. Also es gibt eine religiös prägende Persönlichkeit, die wirkt und lehrt und dann kommen Menschen und sagen, der Person schließe ich mich an. Und von außen hin betrachtet mag das diese Definition auch für die Jünger von Jesus gegolten haben. Aber wenn man genauer hinschaut, dann muss man feststellen, dass die Jünger von Jesus mehr waren als nur das. Warum? Weil Jesus mehr war als nur das. Jesus war mehr als nur eine religiös prägende Persönlichkeit. Der Mann, dem sich die Menschen vor 2000 Jahren zum ersten Mal angeschlossen hatten, war eigentlich der menschgewordene Gott. Und die Bekehrung zu ihm war und ist viel, viel mehr als nur das Akzeptieren von Regeln. Es ist das Geheimnis, in das die Engel hineinzuschauen begehren. Die Bekehrung zu Jesus bedeutet, dass der Bekehrte Frieden mit Gott hat und dass er eine Beziehung zu Gott haben kann. Die Bekehrung zu Jesus bedeutet, dass der Bekehrte mit dem Heiligen Geist, von dem die Apostelgeschichte so viel schreibt, erfüllt und versiegelt werden kann. Die Bekehrung zu Jesus bedeutet, dass dieser Jesus im Bekehrten zu wohnen beginnt. Die Bekehrung zu Jesus bedeutet, dass der Bekehrte ein neues Leben bekommt. Und dieses neue Leben, das verhält sich ganz anders als das gewohnte Leben. Von den Jüngern Jesu heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie verharrten. Und zwar in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Von den Jüngern Jesu heißt es in der Apostelgeschichte auch, dass über ihre Seelen Furcht gekommen ist. Nicht Angst, sondern wohl eine gesunde Gottesfurcht. Und von den Jüngern Jesu heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie beisammen waren, dass sie alles gemeinsam hatten, dass sie ihre Güter und ihre Habe verkauften, dass sie das Brot, dass sie verkauften und dass sie je nach Bedürfnis an andere verteilt haben. Es heißt von diesen Jüngern, dass sie täglich einmütig im Tempel waren, dass sie zu Hause das Brot gemeinsam brachen und dass sie die Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens nahmen und dass sie Gott lobten. Warum das alles? Warum waren die Jünger von Jesus so? Weil das die Regeln ihrer neuen Gemeinschaft waren? Oder weil der Gruppenzwang das von den Einzelnen verlangt hat? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich zum Teil, weil die Motivation von uns Menschen nie zu 100% rein ist. Aber das Verhalten, das wir bei diesen Jüngern in der Apostelgeschichte sehen, das hat noch einen ganz anderen Ursprung. Das ist nämlich kein normales Verhalten, das ist ein geistliches Verhalten. Das ist das Verhalten von neuem Leben. Die Jünger von Jesus haben so gelebt, wie sie gelebt haben, weil sie von Jesus neues Leben bekommen haben. Und die Tabitha, um die es jetzt in unserem Text geht, die ist auch so eine Jüngerin. Die hat auch neues Leben. Wir dürfen annehmen, dass auch in ihrem Leben so ein geistliches Verhalten zu sehen war. Sie wird genauso wie die anderen einmütig mit anderen gelebt haben. Sie wird genau wie die anderen das Bedürfnis gehabt haben zu beten. Sie wird genau wie die anderen das Bedürfnis gehabt haben, Gott zu loben. Sie wird mit den anderen gemeinsam das Brot gebrochen haben. Sie wird sich mit den anderen gemeinsam ausgestreckt haben nach der Lehre der Apostel, die ja in Wirklichkeit die Lehre Jesu Christi war. Sie wird gemeinsam mit den anderen Gott gefürchtet haben. Die Tabitha, um die es jetzt in unserem Text geht, war eine Jüngerin und wie viele andere hatte sie neues Leben. Und wie sich dieses neue Leben im Alltag und in der Person von der Tabitha gezeigt hat, das betont der Lukas in der Apostelgeschichte ganz besonders. Er beschreibt sie als eine Frau, die reich war an guten Werken und die Almosen geübt hat. Aber blöderweise wird diese Tabitha krank, und zwar so krank, dass sie in ihrer Krankheit stirbt. Diese Geschichte, dieses Ereignis passiert, während der Petrus noch in Lydda ist. Und so rufen die Gläubigen aus Joppe den Petrus zu sich. Sie sind voller Trauer über die Verstorbene und als sie Petrus von ihr berichten, findet man noch etwas über diese Frau heraus. Wieder geht es um das, was das neue Leben in dieser Person, in dieser Jüngerin bewirkt hat. Und zwar, dass sie eine Gabe hatte. Und jetzt denkt man bei Gabe vielleicht gleich einmal an was Übernatürliches, aber das war es in dem Fall überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war eigentlich was sehr Unscheinbares und Bodenständiges. Diese Frau war gut darin, Kleider zu machen. Heute wird man vielleicht von einem Hobby reden. Aber das neue Leben hat dieses Hobby genommen und hat dieses Hobby umgewandelt, hat aus diesem Hobby was anderes gemacht. Es hat dieses Hobby zu einem Dienst werden lassen. Und mit dem, was diese Frau gut können hat, hat sie anderen gedient. Es war kein Selbstzweck mehr, es ist nicht mehr nur um ihren eigenen Spaß gegangen, es ist darum gegangen, dass andere was davon hatten. Die Frau war reich an guten Werken und ihr Tod hat die Lebenden tief betroffen. Im letzten Sommer habe ich auch von einem unerwarteten Todesfall hören müssen. Und ich weiß, dass auch die Angehörigen in diesem Fall tief betroffen waren. Aber es waren nicht nur die Angehörigen betroffen. Im Umfeld des Verstorbenen hat es ganz, ganz viele gegeben, die geweint haben. Und es war überraschend zu sehen, dass viele davon Menschen waren, die man heute vielleicht als Bettler, als Außenseiter oder einfach nur als Menschen beschreiben würde, für die sich niemand interessiert hätte. Die meisten haben nicht einmal ihre Namen gekannt, aber der Verstorbene hat ihnen gedient. Er hat von seinem Geld gegeben, er hat neben einer langen Arbeitswoche Zeit mit ihnen verbracht, er hat mit ihnen gegessen und getrunken, er war diesen Leuten nicht nur ein Helfer, er war ihnen ein Freund. Er war reich an guten Werken und zu Lebzeiten hatten nicht einmal die nächsten Angehörigen eine Ahnung davon, was er alles gemacht hat. He was a true believer and everybody could see it. Das haben Leute über ihn gesagt, dass er war ein wahrer Gläubiger und jeder konnte es sehen. Und die Leute, die das gesagt haben, waren keine Christen und sind nicht in eine Gemeinde gegangen. Es waren eigentlich Leute, die sich mit dem christlichen Glauben nichts anfangen können. Ich habe mich gefragt, was man über mich sagen würde, wenn ich gestorben bin. Dass ich reich bin an guten Werken? Würde das nur die Gemeinde sagen oder würde das auch mein Arbeitsumfeld sagen und andere Freunde? Reich an guten Werken? Oder dass jeder sehen kann, dass ich ein True Believer war? Was wird man über dich sagen, wenn du gestorben bist? Bist du eine Tabitha? Bist du eine Person, die reich ist an guten Werken? Eine Jüngerin oder ein Jünger, in dem das neue Leben eigentlich nicht anders kann, als durchzuleuchten und durchzustrahlen? Die Sabrina hat es vorher wunderschön gebetet, ne, dass Jesus bis an die Enden der Erde sichtbar wird. Sind wir solche Menschen? Menschen, die mit unseren Gaben dienen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unserem Umfeld, unter den Freunden, unter den Nachbarn, unter den Bekannten, vielleicht auch unter den Feinden. Die Hinterbliebenen in der Geschichte betrauern den Tod von der Tabitha. Und Petrus betet. Und als er betet, wird Tabitha wieder lebendig. Ich habe mich gefragt, warum lässt Gott sie wieder lebendig werden? Warum sie und andere nicht? Und Wenn wir in die Geschichte weiterschauen, dann sehen wir, dass die Auferstehung von der Tabitha in ganz Europa bekannt wird und dass viele an den Herrn Jesus glauben. Das Leben von der Tabitha, das Sterben von der Tabitha und das Auferstehen von der Tabitha dienen einem einzigen Zweck, nämlich der Verbreitung des Evangeliums, der Errettung der Seelen. Einige Zeit noch bleibt der Petrus in Joppe und er wohnt dort bei Simon dem Gerber. Zumindest ist das sein Plan. Gott rettet Seelen. Aber das wahre Ausmaß von seiner Rettungsmission ist an der Stelle immer noch verborgen. Und jetzt wechselt der Lukas in seiner Erzählung zu einem anderen Mann. Dieser Mann ist kein Jünger. Dieser Mann ist kein Jude. Dieser Mann ist nicht einmal ein Samariter. Und so sehr Juden und Samariter sich gehasst haben, dieser Mann ist der eigentliche gemeinsame Feind. Er ist Römer. Und er ist nicht nur irgendein Römer, sondern er ist ein Hauptmann, jemand, dessen Rang wie kein anderer für die Unterdrückung des jüdischen und samaritischen Volkes steht. Aber das Bild, das Lukas von diesem römischen Hauptmann zeichnet, ist ein ganz, ganz anderes. Er beschreibt diesen Cornelius als einen frommen und gottesfürchtigen Mann mit seinem ganzen Haus. Ein Mann, der dem Volk viele Almosen gibt und alle Zeit zu Gott betet. Aus weltlicher Perspektive waren Cornelius und Tabitha so verschieden, wie sie nur sein konnten. Aber in der Apostelgeschichte, als der Lukas über sie schreibt, zeigt er ihre Gemeinsamkeiten auf. Sie sind sich ähnlich darin, dass sie reich sind an guten Werken, dass sie Almosen geben, dass sie gottesfürchtig leben und dass sie ein Leben des Gebets leben. Aber selbst diese Gemeinsamkeiten machen sie aus geistlicher Perspektive noch nicht gleich. Warum? Die Tabitha war eine Jüngerin. Sie hatte neues Leben. Der Cornelius war ein verlorener Sünder, der trotz all seiner guten Werke auf dem Weg in die Hölle war. Nur sollte es dabei nicht bleiben. Eines Tages sieht Cornelius in einer Erscheinung, wie ein Engel bei der Tür reinkommt und zu ihm sagt, deine Gebete und Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und dann befiehlt der Engel dem Cornelius, Männer nach Joppe zu schicken, um den Petrus holen zu lassen. Gott sieht diesen Cornelius. Gott schätzt die Gottesfurcht von diesem Cornelius. Gott schätzt seine Ernsthaftigkeit und die guten Werke, die der Cornelius tut, finden bei Gott Gefallen. Sie retten ihn nicht vor der Hölle, aber sie haben in Gottes Augen einen Wert. Cornelius ruft jetzt zwei seiner Knechte und einen Soldaten und der Lukas lässt nicht unerwähnt, dass auch diese drei Männer gottesfürchtig waren. Der Cornelius erzählt seinen Untergebenen von dieser Erscheinung und dann beauftragt er sie, den Petrus in Joppe zu holen. Szenenwechsel. Petrus. Der Petrus ist immer noch in Joppe und zwar zu Gast bei Simon dem Gerber. Und um des Evangeliums willen ist der Lukas jetzt an dieser Stelle bereit, dass er einen Skandal aufdeckt. Einen Skandal, der nicht nur Schlagzeile in einer lokalen Zeitung ist und bald vom nächsten abgelöst wird. Nein, es ist ein Skandal, der Generation um Generation erwähnt werden und erzählt werden wird. Den Beteiligten muss das unglaublich peinlich gewesen sein und vielleicht hätten sie den Lukas darum gebeten, dass er dieses Detail unerwähnt lässt. Aber der Lukas berichtet davon. Sicher nicht mit dem Ziel, dass er andere bloßstellt, aber ich denke, mit dem Ziel, das Evangelium noch schärfer zu zeichnen. Welchen Skandal meine ich? In unserer Gesellschaft mag der Skandal vielleicht kaum Beachtung finden, aber im antiken Orient müssen die Menschen wahrscheinlich peinlich berührt gewesen sein, wenn sie davon gehört haben. Die Geschichte geht so. Petrus zieht sich gegen Mittag zum Gebet zurück. Da wird er hungrig und er verlangt zu essen. Seht ihr den Skandal? Wie gesagt, für uns ist das nichts Ungewöhnliches, aber im Orient war es undenkbar, dass ein Gastgeber seinen Gast hungrig werden lässt. Simon der Gerber geht als schlechter Gastgeber in die Geschichte ein. Warum macht Lukas sowas? Warum stellt Lukas diesen Mann so bloß? Und auch, dass der Petrus dann nach Essen verlangt, ist in der Zeit ein absolutes No-Go. Jedenfalls, und so erzählt die Geschichte weiter, beginnt der Gastgeber wahrscheinlich peinlich berührt, dem Petrus ein Essen zu richten. Und währenddessen bleibt Petrus am Dach oben sitzen, dorthin hat er sich zurückgezogen und er betet. Und plötzlich hat auch der Petrus, so wie vorher der Cornelius, eine Erscheinung. Und zwar sieht der Petrus ein großes leinenes Tuch, das vom Himmel runterkommt. Und in dem Tuch befinden sich haufenweise Tiere, unreine Tiere. Und dann hört der Petrus eine Stimme aus dem Himmel und diese Stimme sagt zu ihm, schlachte und iss. Und wir wissen, und ich denke, deswegen hat der Lukas das extra erwähnt, wir wissen, dass der Petrus Hunger hatte. So viel Hunger, dass er bereit war, nach einem Essen zu fragen. Undenkbar. Das sollten wir als Leser wissen. Warum? Weil der ganze Hunger, den der Petrus nicht hat, gereicht hat, dass er ihn dazu bewegt, von diesen Tieren zu essen. Und noch was hat nicht dazu gereicht, dass er das macht. Nicht einmal die Stimme aus dem Himmel, die himmlische Anweisung hat ihn dazu bewegt, dass er sagt, ja passt, dann mache ich das, obwohl er Hunger hatte. Stattdessen weigert sich der Petrus entschieden und sagt, keineswegs Herr, denn niemals habe ich was Gemeines oder Unreines gegessen. Das würde ich niemals tun. Und die Stimme antwortet und sagt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Jetzt hat der Petrus sein Argument, jetzt kann er losessen. Aber der Petrus schlachtet nicht und essen tut er schon gar nicht. Die Szene muss sich wiederholen. Auch beim zweiten Mal widersetzt sich der Petrus dieser Anweisung und tut nicht, was die Stimme von ihm fordert. Die Szene wiederholt sich ein drittes Mal und wieder bleibt der Petrus standhaft. Und dann verschwindet das Tuch von dort, wo es hergekommen ist und lässt den Petrus verwirrt zurück. Die Bibel sagt, dass diese ganze Situation den Petrus in Verlegenheit gebracht hat. Was hat das zu bedeuten gehabt, was er da erlebt hat? Hat er sich gerade tatsächlich dem Willen Gottes widersetzt? Hätte er nicht gehorchen müssen und essen sollen? Aber auf der anderen Seite hat es sein können, dass Gott sein eigenes, seit Jahrhunderten bestehendes Gesetz auf einmal aufhebt. Der Petrus ist verwirrt. Er denkt nach, er grübelt. Und während er da sitzt und nachdenkt, klopfen die Abgesandten von Cornelius beim Gastgeber unten an die Tür und fragen nach dem Petrus. Und in dem Moment spricht der Geist Gottes direkt zum Petrus. Und er sagt ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln. Warum? Weil ich sie gesandt habe. Nicht, weil der Cornelius sie gesandt hat, weil ich sie gesandt habe. Jetzt gehorcht der Petrus. Er geht runter, er fragt die Männer nach dem Grund ihres Besuches. Und die Männer erzählen von ihrem Vorgesetzten, vom Cornelius und von der Erscheinung, die er hatte. Und in dem Moment, dass sie das erzählen, versteht der Petrus, was seine komische Vision am Dach zu bedeuten gehabt hat. Am nächsten Tag zieht er gemeinsam mit einigen Geschwistern mit diesen Gesandten nach Caesarea, wo der Cornelius wohnt. Gemeinsam betreten sie das Haus von Cornelius. Der Cornelius kommt ihnen entgegen und wirft sich vor diesem Petrus auf den Boden. Petrus geht hin, richtet ihn auf, sagt, steh auf, was tust du da, ich bin ja auch nur ein Mensch. Dann begleitet der Cornelius ins Innere des Hauses und dort hat der Cornelius bereits seine Verwandten und seine ganzen Freunde zusammengerufen. Die Situation muss richtig seltsam gewesen sein für Petrus. Es war ihm ja eigentlich verboten, das Haus eines Heiden überhaupt zu betreten. In Wirklichkeit war es ihm ja nicht einmal erlaubt, dass er überhaupt mit Heiden gemeinsam irgendwo eine Wegstrecke gemeinsam geht. Was muss er gefühlt haben, als er die Männer vom Cornelius von Judäa nach Caesarea begleitet hat? Muss er gehofft haben, dass ihn niemand von seinen Landsleuten dabei erwischt, dass er sowas macht? Aber auf der anderen Seite, wer hat ihm das eigentlich verboten? Gott war es nicht. Natürlich hat Gott gesagt, soll sich ein Israelit nicht nach den Sitten der anderen Völker richten, aber deswegen hat Gott kein Betretungsverbot für heidnische Häuser ausgesprochen. Das ist eine Regel, die Rabbiner eingeführt haben, weil sie über die Jahrhunderte das Gesetz, das Gott gegeben hat, enger und enger geschnürt haben. Der Petrus jedenfalls steht, wie alt auch immer er war, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben in einem heidnischen Haus drinnen. Und wir werden später noch sehen, wie empört die gläubigen Juden reagieren, als sie davon erfahren. Der Petrus aber ist sich seiner Sache sicher. Mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen, sagt er. Darum kam ich ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und wieder erzählt der Cornelius seine Geschichte. Und in dem Moment, als der Cornelius das erzählt, erkennt der Petrus, worum es geht. Und das, was er jetzt antwortet, halte ich für eine Schlüsselstelle in der Apostelgeschichte, vielleicht auch in der Bibel. Der Petrus sagt, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Der Cornelius war Gott angenehm. Das hat der Petrus an der Stelle durch den Heiligen Geist bezeugt. Und das, obwohl der Cornelius Jesus noch gar nicht gekannt hat. Aber Gott sieht das Herz. Wenn es in der Bibel heißt, dass kein Ansehen der Person vor Gott ist, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Gottesfurcht von Nichtchristen egal ist? Ist damit gemeint, dass ihre guten Werke keine Bedeutung haben? Ist damit gemeint, dass Almosen nur dann was bringen, wenn sie von Christen passieren? Gott liebt alle Menschen und er hat uns mitgeteilt, was gut ist. Was fordert der Herr von uns, das Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig mit ihm zu gehen? Gott liebt alle Menschen. Und wer ihn fürchtet und gute Werke tut, der ist ihm angenehm. Gute Werke sind nicht wertlos, unser Bemühen ist nicht wertlos, unser Streben nach dem Guten ist nicht wertlos. Nichts davon macht uns vor Gott gerecht, aber es macht uns vor ihm angenehm. Trotzdem, am Ende, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, geht es nicht nur darum, ob wir ihm angenehm waren, sondern dann ist die entscheidende Frage, ob wir vor ihm gerecht waren. Und gerecht vor Gott kann nur einer machen, und das ist Jesus Christus. Genau das ist jetzt auch die Botschaft, die der Petrus für den Cornelius hat, für den Mann, der Gott eigentlich schon so nahe war. Und die Szene ist irgendwie absurd. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, aber da steht ein armer, heruntergekommener Fischer im Haus eines reichen Hauptmannes, wahrscheinlich war es der reichste Mann in ganz Caesarea. Man sieht diese Szene und doch stellt man sich die Frage, wer von den beiden ist eigentlich der Bettler? Wer von den beiden ist der Bedürftige? Der Petrus hatte kein Silber und Gold, das wissen wir aus einer Begebenheit von früher. Aber was der Petrus hatte, das hat er gegeben, das Evangelium. Und dieses Evangelium war so unglaublich kostbar und wertvoll, dass der reiche Hauptmann betteln muss. Die Frage ist, glauben wir an den Wert des Evangeliums? Wenn ja, zeigt sich das in der Art und Weise, wie wir darüber reden, wie selbstbewusst wir damit auftreten? Sind wir uns bewusst, was wir eigentlich zu bieten haben? Der Petrus ist sich bewusst und er verkündet das Evangelium, wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt, sogar im Haus eines römischen Hauptmanns. Und während der Petrus jetzt noch über Jesus spricht, fällt der Heilige Geist auf die Zuhörer und sie beginnen in fremden Sprachen zu reden. Römer in fremden Sprachen. Die Situation erinnert an das, was den Jüngern in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem passiert ist. Auch dort haben sie in fremden Sprachen gesprochen. Und damals schon hat der Petrus in seiner Predigt gesagt, dass die Verheißung Gottes allen denen gilt, die ihm in Jerusalem zugehört haben, deren Kindern und die, die in der Ferne sind, so viele Gott hinzurufen wird. Wir können ganz schwer abschätzen, wie viel der Petrus von dem verstanden hat, was er in Apostelgeschichte damals so gesagt hat. Aber jetzt in Apostelgeschichte 10 steht er da und sagt, in Wahrheit begreife ich. Er wird es wohl erst jetzt ganz verstanden haben. Und so werden Cornelius und die anderen Zuhörer getauft. Noch ein paar Tage bleiben Petrus und die anderen bei ihren neuen Familienmitgliedern und alle Distanz zwischen diesen Juden und diesen Römern ist beseitigt. Der Römer, der jetzt an Jesus glaubt, ist ihnen ein geistlicher Bruder, während der Nachbar in Galiläa oder Jerusalem, der nicht an Jesus glaubt und ihn ablehnt, so weit weg von ihnen ist wie der Himmel von der Hölle. Und später wird der Paulus, von dem wir letzte Woche schon gehört haben, an eine Gemeinde in Rom einen Brief schreiben. Und in diesem Brief wieder hineinschreiben, einem jeden wird Gott vergelten nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Brauche ich Jesus, um vor Gott gerecht dazustehen? Ja. Gibt es einen anderen Weg? Nein. Aber unsere guten Werke sind Gott angenehm, wenn sie aus Gottesfurcht heraus geschehen. Und der Cornelius ist ein Beispiel dafür, dass Gott sich denen zeigt, die ihn suchen. Der Gedanke, den wir aus dieser Geschichte noch ableiten können, ist vielleicht ein unangenehmer Gedanke. Und ich würde euch gerne ersparen, diesen Gedanken hören zu müssen, weil er euch damit in eine Verantwortung zwingen wird. Ich möchte ihn aber auch nicht aussprechen, weil damit habe ich noch mehr Verantwortung. Aber ich denke, er muss ausgesprochen werden. Der Gedanke ist, wenn bei Gott kein Ansehen der Person ist, mit welchem Recht enthalte ich meinem Mitmenschen das Evangelium vor? Das heißt nicht, dass wir ständig jedem alles unter die Nase reiben müssen, was wir glauben, aber alle unsere Mitmenschen brauchen das Evangelium. Jeder Einzelne. Und trotzdem, manche von ihnen, und ich denke auch das zeigt uns die Geschichte von Cornelius, manche von ihnen sind vielleicht empfänglicher für die Botschaft Gottes als andere. Und das sind Menschen, die in irgendeiner Form bereits an Gott glauben. Immerhin ist es ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Die spannende Frage an uns heute ist, gibt es in unserem Umfeld einen Cornelius? Jemand, der irgendwie an einen Gott glaubt, der irgendwie diesen Gott fürchtet. Und diese Gottesfurcht, die kann man wahrscheinlich daran erkennen, dass solche Personen im Leben nicht einfach machen, was sie wollen, sondern dass sie in Ehrfurcht vor diesem Gott versuchen, Gutes zu tun. Wenn wir solche Menschen kennen, dann ist es unsere Aufgabe, diesen Leuten ein Petrus zu sein. Zurück in Jerusalem. Der Petrus kommt nach Jerusalem zurück und dort wird er von seinen Geschwistern bereits empört empfangen. Sie haben davon gehört, dass er im Haus eines Römers zu Gast war und sie machen Petrus bittere Vorwürfe dafür. Der Petrus erzählt seine Geschichte und dann heißt es über die Zuhörer, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das Geheimnis, in das die Engel hineinzuschauen begehren, ist gelüftet. Die Errettung der Seelen. Ist deine Seele errettet? Ich möchte 4 Punkte wiederholen, die mir in diesem Text wichtig geworden sind. Und ich knall die 4 Punkte jetzt einfach einmal so hin. Ja? Das sind die 4 Punkte. Ich möchte aber jeden Einzelnen etwas praktischer noch mit euch durchdenken zum Abschluss. Der erste Punkt, ist deine Seele errettet? Vielleicht kannst du dir mit der Frage überhaupt nichts anfangen. Vielleicht ist es eine Frage, auf die du, wenn du ehrlich zu dir bist, sagen musst, nein, sicher nicht. Oder es ist eine Frage, auf die du antwortest, nein, nicht sicher. In allen 3 Fällen such das Gespräch nach dem Gottesdienst. Geh zu irgendwem in diesem Raum, meinetwegen zu mir, und quatsch mal drüber, ja? Ich glaube, die Frage ist viel, viel zu wichtig, als dass wir sie einfach ignorieren könnten und Woche für Woche vor uns herschieben können. Der zweite Punkt, der richtet sich an Jünger Jesu. Und die Challenge an die Jünger Jesu ist, seid ein Licht wie die Tabitha. Überleg dir, was du gut kannst. Überleg dir, welche Dinge dir im Leben Freude machen. Und dann, wenn du das weißt, dann überleg dir, wie du anderen damit helfen kannst. Und dann, wenn du dir das überlegt hast, dann hilf den anderen damit. Hilf in deiner Familie, hilf in deiner Gemeinde, hilf in deiner Arbeit, hilf in deiner Nachbarschaft. Sei ein Licht, sei reich an guten Werken. Der dritte Punkt, bist du dir bewusst, welchen Wert das Evangelium hat? Das ist irgendwie eine schwer greifbare Frage, oder? Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da sitzen würde und die Frage hören würde, würde ich sagen, na, wahrscheinlich nicht ausreichend, ja, und Ding, dann ist die Frage fertig. Aber auch wenn es spekulativ ist, spiel mal den Gedanken einmal durch und ich möchte eine andere Frage dazu stellen. Wo würdest du heute stehen, wenn du noch nie von Gott gehört hättest? Hättest du eine funktionierende Familie? Wärst du noch mit deinem Partner oder deiner Partnerin verheiratet? Oder wärst du vielleicht ein Alkoholiker oder Drogenjunkie? Wie oft hättest du in den letzten Jahren daran gedacht, deinem Leben ein Ende zu machen? Und vielleicht hättest du es schon gemacht. Gut, vielleicht wäre dein Leben nicht ganz so dramatisch verlaufen, aber welchen Dingen würdest du heute nachjagen? Wäre dein ganzer Selbstwert abhängig davon, was du leistest, was du verdienst, wie du aussiehst und wer deine Freunde sind? Wäre es nicht so, dass du dich ganz, ganz viel um dich selber drehen würdest im Leben? Und ja, ich weiß, auch uns Christen geht es ja leider allzu oft so. Aber zumindest wissen wir, dass es mehr gibt, zumindest glauben wir an Jesus und zumindest klammern wir uns in unterschiedlichen Lebensphasen mehr oder weniger stark an diese Wahrheiten. Das sind jetzt sehr diesseitige Wert, ein sehr diesseitiger Wert, den das Evangelium mit sich bringt. Aber es gibt ja auch einen jenseitigen Wert. Überlege mal, wenn du noch nie vom Evangelium gehört hättest, wenn du keine Ahnung hättest, wer Gott ist, wie es dir damit gehen würde, wenn du an verstorbene Freunde, Bekannte oder Verwandte denkst und wenn du wissen müsstest, dass du sie nie wieder siehst. Und auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, aber wir wissen, dass wir ohne dem Evangelium ewig in der Hölle existieren müssten. Mit dem Evangelium dürfen wir Kinder Gottes sein und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, aber wir wissen, dass wir ewig bei ihm sein dürfen. Sind wir uns wirklich bewusst, welchen Wert dieses Evangelium hat? Wir haben was Riesiges, was Gewaltiges, was Unvorstellbares geschenkt bekommen. Und damit haben wir was Riesiges, Gewaltiges, Unvorstellbares zu bieten. Mit welchem Recht enthalten wir es unseren Mitmenschen vor? Der letzte Punkt. Kennst du einen Cornelius? Denke mal drüber nach, wie deine Mitmenschen um dich herum leben. Ist es nicht so, dass jeder Mensch weiß, was ein schlechtes Gewissen ist? Ist es nicht so, dass auch unsere Mitmenschen, obwohl sie nicht an Jesus glauben, versuchen, das Richtige zu tun und nicht immer nur das tun, was sie gerade wollen? Kann es daran liegen, dass diese Leute vielleicht ein Bewusstsein dafür haben, dass es nicht okay wäre, so zu leben, wie ich es gerade beschrieben habe? Wenn ja, woher kommt dieses Bewusstsein in ihnen? Vielleicht gibt es in deinem Umfeld Menschen, die gewisse Dinge tun oder nicht tun, weil ihnen klar ist, dass sie irgendwann vor irgendeinem Gott in irgendeiner Form Rechenschaft über ihr Leben ablegen müssen. Und ja, wahrscheinlich werden die Menschen denken, dass es sich schon irgendwie ausgehen wird, weil sie es mit irgendwelchen anderen vergleichen werden und sie denken, so schlecht stehe ich gar nicht da. Aber soll man ihnen das wirklich verübeln? Oder sollte man sie nicht, anstatt sie zu verurteilen, dafür schätzen, dass sie sich bemühen, dass sie nach dem Guten streben? Kann es sein, dass unsere Mitmenschen, obwohl sie nicht an Jesus glauben, Dinge tun, die Gott angenehm sind? Wenn ja, wenn wir solche Menschen kennen, wenn wir solche Corneliusse kennen, dann sind wir in einer Petrus. Verbringen wir Zeit mit ihnen und reden wir mit ihnen über den, der sie vor Gott gerecht und nicht nur angenehm macht. Es soll jetzt Zeit sein für gemeinsames Gebet. Ihr kennt das eh, machen wir oft. Wir haben uns das so überlegt, dass wir gerne als ganze Gemeinde beten wollen. Das heißt, ihr habt die Freiheit aufzustehen und laut zu beten, sodass es jeder hört. Manchen liegt das vielleicht nicht ganz so. Seid herzlich eingeladen, dass ihr im Stillen für euch betet. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch auch als Gruppen zusammendrehen und auf euren Sitzplätzen gemeinsam mit den Sitznachbarn beten. Ja?